Der Rasenfunk Kurzpass. 9 Spieltage sind jetzt vorbei in der Frauen-Bundesliga. Es wird Zeit, dass wir mal wieder drauf blicken. Wir wollen alle Partien analysieren. Jetzt hier in Rasenfunk Kurzpass Nummer 240. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Der Rasenfunk ist zurück aus seiner kurzen Pause. Mein Name ist immer noch Max Jakob Ost. Ich bin der @genetzer auf Twitter. Aber um mich geht es hier nicht. Es geht natürlich um meine Gäste. Und da begrüße ich hier eine inzwischen vertraute Stimme des Rasenfunks, Nina Potzel vom Sportradio Deutschland. Ihr kennt sie natürlich aus ihrem ausgezeichneten Podcast Die 45 zum Frauenfußball. Und bei Twitter ist sie die @ninapotzel. Hallo Nina, schön, dass du mal wieder hier bist.
Hi Max, schön, dass ich wieder hier sein darf. Das ist ja eine wunderschöne Ankündigung.
Tja, naja, das hast du dir ja auch so verdient. Und eine ebenso schöne Ankündigung hat sich Marc Lamberts verdient. Er ist Scout, Coach, Spielanalyst. Also er hat einen sehr, sehr taktischen und analytischen Blick auf Fußball. Er ist auf Twitter als @lambertsmark zu finden. Dort habe ich ihn auch sozusagen kennengelernt. Da ist er mir mal irgendwann über den Weg gelaufen. Und Marc ist aber nicht ursprünglich Deutsch sprechen. Das ist seine zweite deutsche Podcast-Aufnahme. Marc, ich bin sehr stolz und froh, dass du das machst und bewundere dich jetzt schon dafür. Herzlich willkommen im Rasenfunk. Schön, dass du hier bist.
Ja, danke, danke. Ich bin sehr gespannt und ja, mein Deutsch werde nicht perfekt sein, aber auf geht's.
Ja, das ist auf jeden Fall die richtige Einstellung. Und ehrlich gesagt, da war jetzt noch, das hat sich schon ganz fantastisch angehört. Also kurz im Hintergrund, du bist in den Niederlanden beheimatet. Das ist quasi deine Muttersprache. Ist das richtig so?
Ja, aber ich komme als Venlo, so das ist nicht so weit von der deutschen Grenze. Und ja, andere niederländische Leute sagen immer, Venloer Leute sind immer deutsch, so nett wie Deutscher. Also ja. Ich gehöre mich das richtig an und Sprache ist auch ziemlich gut. Ich denke, ich für eine Ausländer so etwas.
Ja.
Aber ja, ich bin sehr gespannt und sehr froh, dass ich hier dabei kann sein.
Ja, ich freue mich auch, dass du hier mit dabei bist. Das ist wirklich die Magie von Twitter, dass man da so Leute wie dich kennenlernt. Da freue ich mich wirklich sehr. Und gab es nicht, welcher deutsche Männer-Nationalspieler war das denn, der, ich glaube, auch sogar in Venlo geboren wurde und deswegen auch für die Niederlande hätte spielen können? War das Hannes Bongaerts? Oder war das Brunhof? Weiß ich gerade gar nicht. Weißt du, das zufällig? Klingelt da irgendwas bei dir? Hast du da was gehört?
Oh, darf ich nicht 100% sagen. Nee. Aber ich glaube die erste, aber nein, darf ich nicht 100% sagen.
Ja, Rainer Bonhof ist deutsch-niederländischer Spieler gewesen. Genau, der musste sich dann entscheiden und ich glaube, ja, da hat es irgendwie bei mir geklingelt. Naja gut, aber das ist Männerfußball, das ist langweilig, damit wollen wir uns jetzt nicht aufhalten. Wir sprechen jetzt hier gleich über den Spieltag in der Frauen-Bundesliga. Vorher habe ich aber noch eine Reihe von Ankündigungen, die ich machen kann, liebe Hörerinnen und Hörer. Also jetzt gut mitschreiben. Zum einen kommt mein Buch heraus zu Uli Hoeneß und der Geschichte des deutschen Fußballs. Alle, die Elf Leben irgendwie am Rande mitbekommen haben. Und ich würde sagen, im Rasenfunk ist das dann doch fast jeder. Der weiß ja dann auch so grob, worum es geht. Ich freue mich sehr, wenn ihr das Buch vorbestellt und wenn ihr vielleicht auch auf der Lesetour vorbeikommt. Ich werde in den Shownotes alle Informationen dazu verlinken. Da findet ihr das. Genauso könnt ihr natürlich gerne im Rasenfunk-Kiosk für Weihnachten shoppen. kiosk.rasenfunk.de. Es wäre immer noch gut, wenn ihr euch als Rasenfunk-Supporterin und Rasenfunk-Supporter registriert. Bald werden wir mit der Neuigkeit rausgehen, was sich da verändert beim Rasenfunk. Das läuft im Hintergrund schon. Und dann, und das ist extrem wichtig für die nächste Rasenfunksendung, weil sich das bei der Männerbundesliga so bewährt hat, dass wir MVPs wählen haben lassen pro Verein anstelle einer Top 11, die dann immer eher für Kontroverse sorgt als für Befriedigung bei den RezipientInnen, haben wir die MVP-Wahl jetzt auch für die Frauenbundesliga aufgesetzt. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Das heißt, ihr könnt für jeden Verein, bei dem ihr das möchtet, könnt ihr für den Most Valuable Player dieser Hinserie stimmen und die Grundlage eurer Abstimmung wird dann in der nächsten Schlusskonferenz dann besprochen, denn wir werden ein Hinrundenfazit machen, das dann eben als Schlusskonferenz in der nächsten Woche erscheint. Also die MVP-Wahl. Ich würde mich freuen, wenn da viele von euch mitmachen und bin sehr gespannt auf eure Ergebnisse. Das hat ja bei den Männern ganz hervorragend geklappt. Das wird bestimmt auch bei den Frauen so hinhauen. Jetzt wollen wir in den Spieltag blicken. Der 9. Spieltag war es und wir gehen heute die Tabelle von oben nach unten durch. Wenig überraschend beginnen wir da mit dem VfL Wolfsburg, denn der hat immer noch keinen einzigen Punkt abgegeben. 9 Spiele, 9 Siege, 32-5 Tore und jetzt, Nina, kam vor über 14.000 ZuschauerInnen am Wochenende ein 5-0 gegen die Eintracht aus Frankfurt dazu. Ein Ergebnis, was man so deutlich nicht hätte erwarten können, denn vor dem Spieltag war das das Spitzenspiel, der erste gegen den zweiten in der Liga. Warum war es denn so deutlich?
Weil bei der SGE offensichtlich nicht wirklich viel zusammengelaufen ist, gerade in der Defensive. Und ich fand das auch ziemlich erschreckend, weil, ja, du hast es gesagt, man damit einfach nicht gerechnet hat und vor allen Dingen nicht damit gerechnet, wirklich so einen großen Unterschied, nicht nur im Ergebnis, sondern auch wirklich in der Leistung zu sehen. Das fand ich echt beeindruckend, wie Wolfsburg da dominiert hat. Ich fand auch echt so ein paar technische Unterschiede, konnte man auch richtig gut sehen. Die SGE hat so ein bisschen das gezeigt, was ich auch in den letzten Spielen schon immer gesehen habe, ein bisschen zu viele Ungenauigkeiten und Unsauberkeiten mit drin. Gerade wenn es dann mal in die Offensive ging und so vorm Torabschluss war. Ich habe da ganz genau im Kopf noch, und ich glaube in der 61. oder was, Laura Freigang, die da wirklich nochmal die Chance dann nur noch zum Ehrentreffer ja eigentlich auch schon hatte. Und so ein bisschen verpufft einfach. Also man hat dann auch in ihrer Körpersprache gesehen, sie ist dann aufs Tor zugelaufen, quasi direkt vor der Torhüterin, hat sich Ewigkeit nicht entschieden, was sie jetzt macht mit dem Ball. Und dann hat man auch in der Körperhaltung gesehen, dass da nicht mehr so richtig viel Spannung dahinter war. Das fand ich sehr traurig irgendwie zu sehen bei der SGE. Also ja, diese großen Unterschiede haben dann zu dieser Deutlichkeit geführt.
Mhm. Marc, wie hat dir die Eintracht gefallen?
Ja, ich hatte die Unterschiede zwischen Wolfsburg und Frankfurt Eintracht ja erwartet, aber weil ja, Wolfsburg hat sehr gute Qualität und ja, auch in der Champions League. Ja, ich denke, dass Frankfurt wirklich ein total off-day. Offensive Fehler von Torwart und Verteidigung, aber auch die Taktik und Ausführung war nicht gut genug. Mhm. Wenn sie als Eintracht sprechen, spielen will, muss sie gut timen und auch die Ausführung muss dazu passen. Ja, und wenn nicht, kommt das so eine Situation wie beim ersten Tor von Roth. Ja, zu viel Raum, zu viel Platz, auch wenn du als Team nicht kompakt spielst, gibt es mehr Platz an der Flanken wie bei dem vierten Tor. Mhm. Also ja, ich ja, es war ein Off-Day, aber ja, Wolfsburg ist ein sehr, sehr gutes Team und ja, ich denke, dass jede Saison mit Tommy ja, werden die besser und besser. Also ja, aber ja, ziemlich eindrückwerkend, was Wolfsburg gepasst hat.
Mhm. Ich fand das total, also was du auch gerade gesagt hast, Marc, bei den Gegentoren viel zu viel Platz. Beim 1-0, da waren es ja wirklich 4 Leute, die da im Strafraum rund um Jill Roth standen und aber einfach viel zu weit weg waren.
Bei einem Einwurf auch noch, mein Lieblingsthema.
Ja.
Ja, genau. Und das ist mit in die Verteidigung, wenn sie Pressing machen wollt, und der Frankfurt ist kein schlechtes Team, nicht von nicht ein Zweit in der Tabelle, aber wenn du Pressing machst, dann muss auch die Timing passen, und das, wenn das fehlt, dann ja, dann bekommen sie eine Situation wie beim ersten Gegentor, ja. Hm. Und dann wäre es sehr schwierig.
Wie seht ihr zwei denn generell die Situation bei Eintracht Frankfurt, bevor wir gleich nochmal kurz auf Wolfsburg blicken? Aber weil man kann ja schon einen Negativtrend erkennen, wenn man möchte. Man hat das Ausscheiden im DFB-Pokal gegen Raba Leipzig mit 1-2. Wir haben den Sieg gegen Leverkusen, der allerdings erst in letzter Minute jetzt dann am letzten Spieltag geklappt hat. Und jetzt diese Niederlage, bei der, man muss es so deutlich sagen, die Eintracht Fehler gemacht hat und aber auch chancenlos war. Also hinten hat man Fehler gemacht und nach vorne hat man ja auch nichts produziert. Es war jetzt nicht ein wildes Hin und Her, sondern Wolfsburg hatte eigentlich in fast jeder Phase da die klare Kontrolle und vor allem die Anfangsphase war ziemlich schwach der SGE. Siehst du da, Marc, einen Abwärtstrend? Macht dir das Sorgen, wie Eintracht Frankfurt gerade so auch unabhängig jetzt von diesem einen Ergebnis spielt?
Ja, Sorgen, Marc. Ich denke, dass Ja, nach letzter Saison, das, wir erwarten etwas von Frankfurt und auch ja, nicht alle gute Spielerinnen sind weggegangen, sie sind in Frankfurt geblieben und ja.
Also, es ist eine Frage unserer Erwartungen eher, meinst du?
Ja, ich denke, dass, ja, wenn du ja, die Statistiken anschaust, ja, Frankfurt ist immer das dritte Team in Bundesliga. Ich denke, dass ja, über das Saison, ja, die werden Dritten oder Vierten. Und das ist die Erwartung. Ja, noch höher, ja, das ist nicht ja, reell, das ist nicht die Realität, denke ich. Aber ja, aber die Spiel gegen Wolfsburg, ja, war ein total off day und ja, die negative Leistung könnte auch in anderen Spielen noch zu sehen sein. Aber ja, ich mache mich nicht zu viel Sorgen jetzt über die ganze Saison. Nein.
Es hilft sicher, dass man jetzt als nächsten Gegner noch Turbine Potsdam hat. Das ist dann wahrscheinlich der dankbarste gerade, so bitter es für die Turbinen ist. Nina?
Ja, ich wollte auch sagen, dass ich das einen ganz guten Punkt finde von Marc, also dass es voll mit Erwartungen zusammenhängt. Deswegen, ich habe als erstes gedacht, ja, ich mache mir schon Sorgen, aber würde vielleicht eher sagen, dass ich es super schade finde, weil ich das total toll
Ja.
fand, gerade am Anfang der Saison, wie Frankfurt gespielt hat und auch mit einem Selbstbewusstsein aufgetreten ist. Aber ich habe das auch schon gesehen beim Pokalspiel gegen Leipzig, da war ich tatsächlich vor Ort auch und habe da schon gedacht, ui, die machen zwar viel, aber sind total uneffektiv irgendwie. Und das war ja ähnlich dann auch na, gegen Leverkusen, wo es wirklich erst in der allerletzten Sekunde entschieden worden ist. Und jetzt ist es halt wirklich mal nach hinten gegangen. Also ich hoffe, dass sie da ein bisschen weiter drin arbeiten, dass sie einfach wieder vielleicht sich mehr konzentrieren, mehr fokussieren auch, in den richtigen Momenten auch die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und ja, auch ein bisschen auf die Defensive gucken, weil da habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass da vielleicht die Abstimmungen nicht mehr ganz so stimmen. Das, ja, fand ich schon irgendwie mit Blick auf die Defensive immer so ein bisschen schwierig, weil da ja auch viele Spielerinnen mitspielen, die auch bei der Nationalmannschaft mit dabei sind. Das ist Jocke Nuskin, eine Sarah Dorso, ein Kleinherne natürlich.
Ja, also ich muss sagen, so allgemein fehlt mir bei der Eintracht jetzt schon ein paar Wochen lang, wobei ich das letzte Spiel nur so mit einem Auge im Urlaub gesehen habe. Da kann ich jetzt nicht so genau viel zu sagen. Aber mir fehlt so ein bisschen die taktische Klarheit, weil eigentlich hat die SGE ein klares Fundament, dieses 4-4-2 mit Raute, und das ist dann eigentlich auch relativ klar, wie da viele Abläufe da sind, sowohl gegen den Ball als auch mit dem Ball, und das macht eigentlich die Eintracht auch ganz gut. Also sobald man es eigentlich schafft, in die Halbräume oder den Zehnerraum reinzukommen, wird es interessant, und auch über die Flügel ist man über die Außenverteidigerin immer wieder gefährlich. Das hat mir jetzt aber in den letzten Spielen schon häufiger nicht so gut gefallen, auch gegen den Ball. Und das 0:3, was man kassiert hat jetzt gegen Wolfsburg, das war wirklich schulbuchmäßig, wie bespiele ich eine Raute über die Außen, da ist nämlich in der Regel Platz, und dann über die Außen wieder ins Zentrum, und da schießt du dann das Tor. Und das gab es jetzt schon häufiger, dass da auch gegen Hoffenheim hatte da Frankfurt, finde ich, ein paar Probleme. Ich bin mal gespannt, also will jetzt nicht sagen, dass es an der Aufstellung liegt oder am System. Weil das System muss immer mit Leben gefüllt werden. Ich denke, da hat Marc ja schon die richtigen Dinge zu gesagt. Aber ich glaube, da werden wir in der Rückrunde auch nochmal ein anderes Eintracht Frankfurt sehen. Jetzt eben noch Heimspiel gegen Potsdam. Und dann geht es ja weiter, und dann liegt man ja insgesamt mit Rang 3 auch gut da. Also ich will jetzt auch nicht zu kritisch über die SGE sprechen. Wir sollten aber, denke ich, Nina auch noch ein paar Worte zum VfL Wolfsburg verlieren. Vorhin hat Marc ja auch schon ein paar Dinge gesagt. Es ist eine Champions League Mannschaft. Man hat in diesem Spiel auch wieder gesehen, warum. Man hat jetzt in den letzten Partien allein mal Liga und Pokal 4:0, 6:0, 4:0, 5:0 gewonnen. Zwischendurch jetzt noch ein 1:1 bei der Roma. Das könnte man dann schon fast schon als Dämpfer bezeichnen. Allerdings, wenn man sich anguckt, wie die Roma gerade spielt in der Serie A, weiß ich nicht, ob man das so sagen kann. Und wir hatten unter anderem eine sehr starke Jill Roth, die ja allein 3 der 5 Treffer beigesteuert hat. Wie gefällt dir der VfL?
Ja, Wahnsinn, tierisch gut. Für die Liga natürlich ein bisschen schade, dass Wolfsburg so dominant ist, aber das macht total Spaß, bei denen zuzugucken und zu sehen, wie sie wirklich, das hast du ja auch schon gesagt, von Beginn an die Kontrolle haben und mit einem Selbstverständnis auftreten, das man natürlich dann auch haben muss, wenn man so dasteht, wie der Wolfs, wie der VfL dasteht. Aber dass sie dann trotzdem immer wieder auch neue Wege finden und das so diszipliniert auch ausziehen, durchziehen, das finde ich wirklich beeindruckend. Und Giroud, ey, wie die da teilweise die Tore geschossen hat, irgendwie noch halb im Liegen reingehangen mit der Fußspitze, das fand ich echt, finde ich sehr, sehr beeindruckend. Und ich meine, die können ja auch immer noch mal neue, tolle Leute einwechseln. Also die sind richtig, richtig gut in Form. Und ich denke mir wirklich, bei jedem weiteren Sieg, den sie einfahren, denke ich mir, können die überhaupt verlieren?
Ja, werden wir sehen müssen. Aber sie haben halt einen sehr guten Trainer. Marc hatte ihn ja auch schon gelobt, ja, und hat natürlich wahrscheinlich auch nochmal einen ganz eigenen Blick auf Tommy Schroth. Was siehst du denn, Marc, wenn du zum VfL guckst?
Ja, sie sind selbstverständlich in einer sehr guten Phase und das sieht man auch an die Dynamik in der Mannschaft, Frauenschaft, ich weiß nicht, wie das in Deutsch
im Team
ist. Im Team, gut, gut, ja. Ja, ich denke, da, zudem können sie nicht nur über das Open Play, öffentliches Spiel, Chancen rausspielen, sondern waren auch mit Ecken und Freistoßen gefährlich. Ich denke, dass der für die Frauen-Bundesliga, wie Nina sagt, ja, ist es nicht optimal, weil Wolfsburg ist sehr stark. Aber ich denke, ja, wollen sie auch etwas leisten in Champions League. Sie müssen so spielen, stark sein, taktisch, dynamisch und ja, und ich denke, die Dynamik, die im Team sehr wichtig. Das ist sehr gut, auch wenn etwas fehlt oder etwas nicht gut geht. Und ja, der Frankfurt, die haben das nicht so, die Dynamik ist nicht mehr so gut. Und wenn es Spiele wie diese gibt, dann ist das sehr schwierig. Aber ja, Wolfsburg einfach super. Und ja, ich denke, das ist eigentlich der Top 4, Top 5 Teams in Europa. Jetzt.
Wir werden sehen, wo Wolfsburg dann in der Champions League landet. Für den VfL geht es jetzt noch weiter. Das Heimspiel gegen die Roma wartet. Dann spielt man noch zu Hause gegen Meppen, gegen Slavia Prag und dann in St. Pölten. Und dann erst hat man die wohlverdiente Weihnachtspause beim VfL. Und ähnlich sieht es auch beim FC Bayern aus, denn auch dort geht es ja dann in der Champions League weiter. Wir konnten beobachten, das Auswärtsspiel bei Barca ging mit 0:3 verloren. Dann gegen Essen 2:0 gewonnen. Und jetzt hatten wir, Marc, das Aufeinandertreffen mit der TSG aus Hoffenheim. Das war schon am Freitagabend der Fall. Das zweite Topspiel dieses Spieltags, Rang 3 gegen Rang 4. Auch hier haben wir ein deutliches Ergebnis. 4:0 für den FC Bayern. Wie haben dir denn beide Teams in dieser Partie gefallen?
Ja, das ist ein sehr interessantes Spiel, weil ich mich wie ein relativ taktisches Schachspiel fühlte. Ich denke, dass aufgrund der Spielweise versucht der erste Bayern in der Mittelzone Überschüsse zu erzielen und von dort mit Steilpass die Angreifer zu erreichen. Aber Hoffenheim war in der Abwehr in der ersten Phase das Spiel oft gut defensiv. Aber ebenso gut könnte Hoffenheim selbst durch das höhere Risiko des Bayern-Spiels durch die Mittelzone gefährlich werden. Dann ist es schwer für ein Team gegen Hoffenheim, wie kann ich Chancen herausspielen? Und dann hast du Caro Simon, super. Und ja, ich denke, dass das Unterschied für Bayern, was die Halbraum auf die Halbspaces, da konnten sich die Bayern die meisten Chancen herausspielen. Auch in die Counter war es schon durch Halbraum dann nach der Flanke und dann ein Tor. So, ich denke, dass in die zweite Hälfte war es sehr gut gespielt von Bayern. Aber ich denke, Hoffenheim war richtig okay. So für die erste für 3/4 Stunde, ja.
Ich finde es gerade total cool, Marc, das wirklich von einem Scout so erklärt zu bekommen, dass du irgendwie auch gerade meintest, wie auf dem Schachbrett, finde ich total cool. Bei Caro Simon, da habe ich mir auch das direkt nochmal markiert in meinen Notizen, weil ich fand die auch richtig, richtig stark am Freitag. Also was die da gerackert hat, und die hat ja, ich weiß gar nicht, doch drei Tore, waren es drei Tore, die sie vorbereitet hat?
Ja, also ja, sie war zumindest beteiligt an einem. Ich glaube, die direkte Vorlage kam dann zweimal von Clara Bühl, einmal auf Schüller, einmal auf Dahlmann. Aber der Pass vor dem Pass kam immer von Caro Simon und vor allem hat man auch ganz gut gesehen, wie es Bayern auf ihrem Flügel viel besser geschafft hat, als auf dem anderen Flügel mit Verlagerung den Raum anzuspielen. Also Hoffenheim war ja gut gegen den Ball, die haben auch immer den Raum eng gemacht, aber wenn dann Bayern es geschafft hat, sich aus dem Pressing herauszuspielen, dann meistens auf Simon und die hatte dann Platz und dann konnte die, ich glaube, das war vor dem 2:0, da konnte die einfach über 30 Meter andribbeln und hat dann aber halt den perfekten Pass gespielt, der dann letztlich dann zur Vorlage wurde fürs nächste Tor. Also sie spielt schon wirklich eine wichtige Rolle, glaube ich.
Ja, genau. Ich denke, dass, ich denke nicht, dass FC Bayern ein sehr gutes Spiel macht in die erste halbe Stunde. Aber Caro Simon hat die Qualität, mit ihrem Pass jede Abwehr zu durchbrechen. Und ja, das für die erste Tor, das war ein sehr guter Pass. Und dann ja, jeden Angriff war mit ihr angefangen oder eine gute Second Assist, wer würde aufnehmen. Ja, ich denke, dass die war sehr wichtig für das Spiel gegen Hoffenheim und ja, ich denke, dass es immer eine Spielerin, man immer brauchen kann. Egal, Pokal, Bundesliga oder Champions League oder Nationalmannschaft, das ist immer etwas Spezielles, ja.
Trifft sich insofern ganz gut. Ich bin sehr froh, dass ihr beide Caro Simon auch so toll fandet. Die darf ich nämlich hoffentlich interviewen in der nächsten Woche. Wird dann in der Schlusskonferenz zu hören sein. Das trifft sich ja ganz gut. Gleichzeitig hatten wir auch, sie hat vielleicht auch deswegen so viel zu tun gehabt, weil der FC Bayern ja durchaus taktisch ein paar Dinge anders gemacht hat als sonst. Also die Flügel waren, glaube ich, noch wichtiger für Maximiliane Rall und für Caro Simon, weil man sehr zentrumsfokussiert gespielt hat. Marc hat es ja auch schon beschrieben und dazu gehörte ja unter anderem auch Clara Bühl und Sidney Lohmann als so eine Art, weiß nicht, ob man es Doppelspitze nennen kann, so eine von beiden war immer in der Spitze, die andere eher so ein bisschen dahinter und da haben sie sich aber abgewechselt und dann eben ganz viele Spielerinnen, Magul, Dahlmann, auch Stanway, die viel in die Halbräume reingegangen sind. Nina, wie hat dir das gefallen, wie der FC Bayern dieses Spiel taktisch angegangen ist?
Ich fand es ganz interessant, ich finde es auch sehr schön zu sehen, wie Clara Bühler auf dieser Rolle agiert, weil sie, finde ich, eine sehr, sehr schlaue Spielerin ist. Und klar macht sie jetzt vielleicht nicht mehr ganz so viele Tore wie vorher, aber diese kleinen Pässe, die sie dann eben, die Vorlagen, die sie gibt oder wie sie auch Wege macht und Räume freiläuft und das alles sieht, das finde ich total klasse und sehr, sehr gut zu sehen. Ja, eben das Sidney Lohmann, die finde ich auch richtig, richtig gut, wie die beiden dann auch immer mal wieder abwechseln und so weiter. Das finde ich, macht sehr viel Spaß. Ich finde aber trotzdem, dass gerade so, was war das, die 20. bis rein in die 50. fast 60. Minute oder so, da ist dann relativ wenig auch bei rumgekommen. Also da hat man schon auch gesehen, dass sie vielleicht sich noch dran gewöhnen mussten oder so. Ich weiß auch nicht, was genau das war, aber da gab es ja zwar viele Schussversuche, sage ich mal, aber wo dann auch wieder der Abschluss eher so ein bisschen unsauberer war.
Ja, und das hat ja auch mit Hoffenheim zu tun, die ja auch im Grunde direkt vor dem 2:0 die Chance aufs 1:1 hatten. Das war die eine der größten Chancen für Mimeti nach einem Steckpass von De Kaney. Also Hoffenheim, auch wenn sich 0:4 deutlich liest, hat ja kein schlechtes Spiel gemacht, war allerdings auch in weiten Teilen des Spiels sehr weit weg vom gegnerischen Tor. Also ich bin bei Hoffenheim ehrlicherweise so ein bisschen hin und her gerissen, weil man kann das nicht erwarten und auch wenn man sich den Saisonverlauf von Hoffenheim anguckt, dann sieht man, wie sich da ganz viele Dinge noch so zurechtrückeln mussten so ein bisschen. Auf der anderen Seite steht aber dann am Ende dann doch ein klares 0:4, was dann irgendwie auch so verdient war, auch in der Höhe, weil dann Hoffenheim hinten raus auch sehr offen stand. Also diese Konter, die Marc angesprochen hat, die gab es dann eben auch einfach für den FC Bayern. Jetzt weiß ich nicht, Marc, wie kritisch würdest du die Leistung von Hoffenheim sehen? Gut, schlecht, mittel?
Ja, ich denke, dass wann wir nach 4:0, ja, das ist deutlich für viele Leute, aber ich denke, das ist Spitzensport, das ist Elite-Sport und das ist, weil Bayern auch ein Top-Team ist und auch besser werden. Und ich denke, Richtung Wolfsburg geht, aber das ist der Unterschied zwischen Bayern und Hoffenheim, Frankfurt, Freiburg. Die sind klinisch, die machen die Tore, weil die anderen das vielleicht nicht machen oder zwei oder drei Chancen nötig haben. Ja, ich denke, die schlechte Spiel war, aber ja, immer die kleinen Dinge, die kleinen Details, das macht das Spiel. Und ja, ein anderer Tag, weil sie etwas klinischer und effektiver sind mit ihren Möglichkeiten, dann ja, dann wäre es ein 1 zu 0, ein 1, 2, 1, ja. Das gibt, aber ich denke, das ist nicht schlecht, weil keine schlechte Spiel von Hoffenheim und taktisch sehr stark, erste halbe Stunde.
Ja, der FC Bayern, der kann halt hinten raus auch immer noch mehr geben als andere Teams. Also das hat man ja bei der TSG auch wieder gesehen, eben dass sie dann nachgelassen haben. Die haben halt einfach viel, viel mehr Möglichkeiten da, sich auch schon über längere Zeit erarbeitet und kennen sich als Team halt auch schon echt gut und haben hinten raus immer noch mal viel zu tun. Und das finde ich, sieht man auch immer wieder in den Spielen von Bayern.
Ja.
Ja.
Hoffenheim liegt jetzt auf Rang 5 mit 16 Punkten, geht jetzt dann weiter auswärts zu Werder Bremen. Das ist das letzte Spiel für die Hoffenheimerinnen. Und der FC Bayern erwartet jetzt zu Hause den FC Barcelona. Über 20.000 Tickets wurden schon verkauft. Man spielt in der Arena. Danach gibt es noch das Heimspiel gegen Leverkusen, das Auswärtsspiel in Rosengor. Und dann wird man gegen Benfica dann diese Halbserie dann auch in der Champions League beenden. Bayern jetzt dann durch den Sieg und die Niederlage von Eintracht Frankfurt am nächsten Tag auf Rang 2 zurückgesprungen, 5 Punkte hinter Wolfsburg. Einmal hat man unentschieden gespielt, einmal hat man verloren. Daher kommen die Punktverluste 24 zu 3 Tore, die beste Defensive aktuell bei den Bayern. Aber Wolfsburg und Bayern, wir haben es ja gerade ganz gut besprochen, spielen eben dann in einer eigenen Liga. Allerdings kann in dieser Liga sehr gut mithalten der SC Freiburg, über den wollen wir jetzt als nächstes sprechen. Der konnte nämlich gegen den MSV Duisburg vor über 3.500 ZuschauerInnen im Stadion mit 4:1 gewinnen. Und das, obwohl Nina es eine Zeit lang so aussah, als ob das so einer dieser gebrauchten Tage wäre. Man vergibt seine Chancen, zum Teil beste Chancen, dann schießt der Gegner mit seiner ersten Chance das 1:0 und so geht es dann auch in die Halbzeit rein. Warum konnte das dann Freiburg drehen und warum hatte dann Duisburg letztlich dann doch so wenig entgegenzusetzen?
Ich glaube, das ist auch wieder ein Ding davon, dass Duisburg ein bisschen die Luft ausgegangen ist hinten raus. Und das sind irgendwie dann auch die Qualitäten von Freiburg. Man hat es ja auch gegen Werder gesehen, dass sie halt hinten raus dann nochmal wiedergekommen sind und das Spiel auch gedreht haben. Dass sie es jetzt so deutlich drehen konnten, fand ich auch ziemlich krass. Und ich muss auch dazu sagen, dass ich mir wirklich zwischendurch schon gedacht habe, weil die hatten ja wirklich, und das ist dann der Unterschied zum Werder-Spiel, wo sie am Anfang schon, fand ich, sichtlich verunsichert waren, die hatten ja Chancen ohne Ende. Und die sind aber alle irgendwie nicht reingegangen, weil irgendwas nicht gepasst hat. Und da waren wirklich auch, manchmal hat einfach das Quäntchen Glück, wie man so schön sagt, gefehlt. Und ich habe mir dann wirklich kurz bevor das 1:1 gefallen ist, noch aufgeschrieben, das wird hier nichts mehr, weil da hatte gerade Hoffmann die Latte getroffen, genau, hatte Hoffmann gerade die Latte getroffen, habe ich gedacht, okay, wenn sie das jetzt nicht hinbekommen, das wird dann nichts mehr. Und dann eine Minute später kam dann das Tor, da war Duisburg einfach viel zu weit weg von Szczęsny, die war tierisch frei nach einer Ecke und also ja, da hat man einfach gemerkt, dass dann bei Duisburg, als dann der Ausgleichstreffer da war, ja, so ein bisschen die Kräfte geschwunden sind, die hatten auch insgesamt, ja, haben sie sich erstmal klar auf den Plan verlassen, zurücknehmen und abwarten, was sie machen können, immer so mal einen Fuß dazwischen halten. Aber ja, hinten raus hat es dann einfach nicht mehr geklappt.
Und dann wurde es eben sehr deutlich. Szczęsny
Genau.
zweimal, Jana Minge mit einem wunderbaren Tor. Und am Ende durfte endlich auch noch Kaiqi Eze das Tor machen. Das war ja fast schon so ein bisschen der Running Gag, der für sie nicht lustig war beim
Ja,
Mitverfolgen,
das war auch
dass sie ihre Chancen vergibt.
ein richtig schöner Treffer. Also, ne, alle reden über das 3:1 von Janina Minge, aber von Kaiqi, das fand ich auch richtig, richtig schön.
Aber wirklich absolut. Marc, wie gefällt dir denn das, was der SC Freiburg da unter Teresa Marc macht?
Ja, sehr gut. Ich denke, sowieso Freiburg Im Männer und Frauen sind sehr interessant und für die Frauen ja ihre Spielweise. Was ich bemerkenswert finde, ist, dass sie gerne die Flanke nutzen und das sehr gut machen. Aber auch durch eine Ecke oder einen Freistoß die meisten Chancen herausholen oder auch die lange Bälle, die Tor, ich glaube, mit Kopf, die nicht Durchgang, wie sieht man das ja, und die verworfene Tor, die war auch sehr
Ach so,
gut.
ja.
Ja, ich denke, das ist immer Chance nach Chance und gute Möglichkeiten. Und wenn sie so viele Möglichkeiten hat als Team, dann werden die Tore immer kommen. Und ja, ich hatte nicht so das Gefühl, weil ein 1:1, dass es 1:1 bleiben soll, wie die spielen. Und ja, ich denke, das ist auch für ja ein Team, wo man gerne schauen könnte und sehr attraktives Spiel und ja auch ein bisschen höher Risiko. Aber ich denke, ja, die haben auch die Chance, mit Hoffenheim und Frankfurt für den dritten Platz zu gehen. Und ja, ich finde es eindrückweckend, um ehrlich zu sein.
Zweitbeste Offensive der Liga mit 25 Treffern. Und Marc hat es ja schon gerade angesprochen, Nina, Chancen über Chancen, viel, viel über Flanken. Also in diesem Spiel hat man auch 25 Flanken gehabt, 14 Eckbälle, 10 sind insgesamt davon angekommen, 28:1 Schüsse waren es am Ende. Also wenn man immer so sagt, der
Boah.
einzige Torschuss des Gegners war drin, bei Duisburg stimmt das tatsächlich. Es war eben wirklich dieser eine Torschuss. Und ich fand interessant zu sehen, bei Freiburg in der Anfangsphase der Saison war ja noch ein bisschen das Problem, wenn man im Spielaufbau den Ball verloren hat. Also Steuerwald hat dann ganz fürchterlichen Fehler gemacht. Ich glaube, in Meppen war das beim 0:1. Also man hat dann das Spiel noch drehen können, auch bei dieser Partie. Aber auch gegen Frankfurt beim 2:4 zu Hause sind einige Tore so gefallen. Und das war zumindest jetzt in dieser Partie besser. Also gerade Stegemann, die hat 70 von 70 Pässen angebracht. Die hatte eine 100%ige Passquote. Steuerwald auch sehr gut. Und was sie vor allem sehr gut geschafft haben, waren Lisa Karl und Wojtekowa, also die beiden Außenverteidigerinnen. Die schieben sehr weit nach vorne bei Freiburg, weil klar, irgendwo will man ja auch die Flanken schlagen. Also, das ist Teil des Spiels. Und die haben es immer wieder geschafft, die mit so halblangen Pässen zu finden, so dass sie eben schon in der vorgerückten Position waren und dann schon so die erste Linie von Duisburg überspielt war. Und da hatte ich so das Gefühl, Freiburg ist jetzt wirklich ins Rollen gekommen. Dann hat man sehr gute Balleroberungen noch im Zentrum, also was Kaiqchi für Bälle gewonnen hat, auch Jana Minge oder eigentlich alle, also auch Cemaili und Felde muss man damit reinnehmen. Also im Mittelfeld sehr, sehr viele Ballgewinne. Sehr oft war es so, dass Duisburg da irgendwie sich kurz befreien konnte, der Ball war wieder weg und dann ging es schon wieder aufs Duisburger Tor los. Das war schon sehr, sehr druckvoll, was Freiburg da gemacht hat. Und ich habe so das Gefühl, vielleicht finden die sich gerade, weil sie eben auch nach Rückstand die Ruhe behalten haben. Sie haben sich ihre Chancen herausgespielt, wie dann die Treffer gefallen sind, war zum Teil wunderschön, zum Teil auch ein bisschen glücklich. Aber dass die Treffer gefallen sind, war alles andere als zufällig. Also da habe ich echt so das Gefühl, die haben sich gefunden in ihrem System.
Ja, voll. Also zu allem, was du gerade gesagt hast, ja, absolut. Habe ich auch genauso gesehen und finde es auch total schön, das so zu sehen. Und hoffe auch, dass es noch besser wird, weil genau diese Art und Weise eben so druckvoll und immer wieder nachzusetzen und auch trotz so eines unglücklichen Rückstands nicht aufzugeben oder sich irgendwie zu verlieren oder so, sondern direkt weiterzumachen, finde ich auch sehr beeindruckend und auch. Ja, diese Herangehensweise von vornherein, also diesen Plan auch zu haben und den einfach durchzuziehen, und mit so einer Attitüde auf dem Platz auch zu stehen, so eine Selbstverständlichkeit, wir machen das hier, finde ich, sehr, sehr, sehr stark und hoffe, dass dann noch bessere, noch mehr bei rumkommt sozusagen, weil das sehr viel Spaß macht zuzusehen, auch was sie sich überlegen, welche Wege sie noch gehen können, als eben das eine Stunde gedauert hat, bis dann der erste Treffer gefallen ist. Die haben ja wirklich alles probiert und da mal wieder zu sehen, was sie sich jetzt genau einfallen lassen, finde ich ziemlich, ziemlich cool.
Und das bereitet auch den ZuschauerInnen vor Ort viel Freude. Ich habe ja schon gesagt, über 3.500 waren es. Und just als du jetzt gerade gesprochen hast, hat der DFB die Pressemitteilung herausgegeben, dass der BesucherInnen-Rekord in der Frauenbundesliga geknackt wurde. Und zwar der Gesamtrekord. Also die in der gesamten Spielzeit 2013, 2014 waren es rund 156.000 ZuschauerInnen. Jetzt schon sind es 173.000. Also man hat jetzt schon nach Spieltag 9 den Gesamtrekord überboten und da spielt eben auch Freiburg eine Rolle, hatten 9.000 ZuschauerInnen gegen den FC Bayern dort, jetzt eben 3.500, über Wolfsburg habe ich ja vorhin schon gesprochen, Werder hatte das am letzten Wochenende mit seinem großen Spiel im Weserstadion, auch da dann der SC Freiburg involviert, konnte man ja 2:1 gewinnen, also da lebt sehr viel und da passt irgendwie die Spielart vom SC Freiburg ganz gut dazu, finde ich.
Voll. Ich finde es mit den Zuschauerstatistiken und so weiter, finde ich auch ein bisschen lustig jetzt, wenn viele Teams ja ab und zu mal Spiele in den großen Stadien haben und dann da eben deutlich mehr ZuschauerInnen reinpassen, verzieht es natürlich den Schnitt total. Ich gucke mir das mal ganz gerne an, beim Kicker kann man das ja ganz gut sehen. So. Schaue ich mir ganz gerne an, verzieht natürlich den Schnitt, ist aber super, super schön zu sehen. Und was die Fans auch angeht, bei Freiburg, die hatten ja auch Bengalos mit dabei, oder?
Genau, ja. Die Ultraszene hat quasi aktiv dazu aufgerufen zu kommen und da waren auch welche von da und die haben dann auch ja gezündelt. Wie auch immer man das finden möchte. Ja. Aber
bemerkenswert ist es auf jeden Fall,
ja,
weil man
absolut.
Das ja nicht alle Tage sieht beim Fußball der Frauen.
Ja, man hat auch, ich weiß gerade nicht mehr, wer der Kommentator war, war es sogar Martin Piller? Na, bin mir gerade nicht mehr sicher, wer das Spiel kommentiert hat, aber da hat man auch richtig gemerkt, der war so richtig ungewohnt, dass er jetzt auch im Frauenfußball kurz sagen muss, Mensch, sieht er schön aus, aber ist gefährlich. da haben die alten Reflexe noch nicht gesessen. Die haben auch nicht so ganz gesessen beim MSV, bei denen ja Ena Mamutunic nicht spielen konnte. Ich habe Daniel Hohlfelder gefragt, weil ich es nirgendwo finden konnte. Mamutovic war wohl krank und deswegen hat Kari Nerdemann für sie gespielt. Lange gut pariert, war lange einer der Gründe dafür, dass man 1:0 noch in Führung lag, sah dann allerdings nicht bei jedem der Gegentreffer gut aus. Marc, was würdest du denn so generell zur Leistung von Duisburg sagen? Die liegen ja von der Punkteausbeute her, vor allem jetzt durch den Sieg am letzten Wochenende gegen Meppen, liegt man wunderbar da. 10 Punkte hat man damit, 7 Punkte Vorsprung auf den Abstiegsplatz. Aber man hat, glaube ich, auch gegen Freiburg ganz gut gesehen, es gibt noch diese Spiele in der Saison, in der Duisburg im Grunde chancenlos ist, wenn wir jetzt mal den einen Torschuss nicht zählen lassen als Chance.
Ja, ich denke, dass der Rest von Saison, dann wird es schwierig sein, wenn sie die Chance nicht verwenden konnte. Die haben sehr gute erste Spiele gemacht und ja, aber gegen Freiburg, ja, war es nicht so stark im Angriff und die muss aufpassen, dass die mehr Chancen holen können, weil es wichtig ist, gegen die Potsdam, die Meppe, Esse, Bremen, dann wird es wichtig, dass es die Tore macht und nicht wie gegen Freiburg, das ist ja, wie viel war es? 28 gegen 1, das konnte auch wichtig sein in die nächste Saison. Aber ich denke, es war nicht so stark im Angriff und im Defensiv war es auch nur gegen Alten. Aber die mache es ziemlich okay. Mhm.
Ja, man hat es auch immer wieder so in Ansätzen gesehen. Also diese Doppelsechs aus Ilic und Fürst, die kann schon so ein Unterschied sein. Die haben manchmal noch gegengehalten, aber insgesamt in den direkten Duellen war dann Duisburg unterlegen. Und Nina, du hast es ja auch schon angesprochen, auch hier hatten wir wieder so ein Spiel, wo man das Gefühl hatte, Kraft, vielleicht auch im Kopf, also muss ja nicht immer die Kraft aus den Beinen sein, hat halt da eben auch eine Rolle gespielt. Mhm. Und spätestens, als es dann so schnell ging mit dem Ausgleich und dann aber auch direkt auch dem Rückstand, dann gab es ja auch noch einen zurückgenommenen Treffer, der nicht gezählt hat. Aber es war ja 56. Minute 1:1, 60. Minute dann schon 1:2 und dann war es im Grunde so ein bisschen vorbei, dieses Spiel aus Duisburger Sicht.
Ja, voll. Und das kann man dann halt auch nur über die Zeit, sage ich mal, ändern. Mit besseren Trainingsbedingungen, mit mehr Training, mit mehr Konzentration darauf auch. Aber das ist ja natürlich klar. spielen einfach in anderen Sphären. Und deswegen glaube ich, würde ich der Marc auch voll recht geben. Also das wird noch schwierig werden für Duisburg, aber die Punkte, die sie jetzt haben, sind extrem wichtig. Bis hierhin haben sie sich echt gut angestellt und bin jetzt nicht tierisch negativ eingestellt, was Duisburg angeht.
Ja, also allein dieses 1:0 gegen Meppen in der letzten Woche,
Ja.
das war extrem wichtig. Es geht jetzt noch weiter. Ein Heimspiel noch gegen die SGS Essen. Das ist natürlich auch sehr spannend. Essen gerade 7 Punkte, Duisburg 10. Also da könnte man, wenn man nicht verlöre, auch nach unten hin auf jeden Fall ein bisschen Polster noch lassen. Für den SC Freiburg wiederum, der auf Rang 4 springt, 18 Punkte hat, damit 2 Punkte hinter Eintracht Frankfurt auf Rang 3 liegt. Für die Freiburgerin geht es jetzt dann noch in einem Heimspiel weiter zu Hause gegen den ersten FC Köln. Dann kommen wir zu der Partie, die zuschauertechnisch ein bisschen aus dem Rahmen fällt. 574 sollen es gewesen sein bei der Partie zwischen Leverkusen und Potsdam. Und dabei sind noch, das kennt man ja von den Potsdamerinnen, da einige Auswärtsfans mitgereist. Sie konnten aber, Marc, wieder nichts Erbauliches sehen. Also bei Turbine Potsdam wartet man weiter auf den ersten Sieg. Einen Punkt hat man erst nach 9 Spielen. Und auch beim 0:3 gegen Leverkusen kam kein Tor, kein Punkt mit dazu. Wie hat dir denn die Turbine gefallen? Hast du, also wir haben auch schon die Frage dazu bekommen im Forum, ob wir überhaupt noch Hoffnung hätten für Potsdam. Es sieht zumindest wirklich nicht allzu erbaulich aus, was man da sehen kann, oder?
Nein, es ist, ja, ich weiß nicht so genau, was ich finde von Potsdam muss. Diese Saison, ja, es ist erstaunlich, wie einfach es ist, Potsdams Abwehr zu durchbrechen. Wenn Leverkusen in die letzte Phase des Feldes wäre, konnte sie eigentlich ganz leicht eine Chance haben. Und ja, nach den roten Karten war es immer klar. Und ja, nicht allein dieses Spiel, aber ja, die ganze Saison. Es fühlt, ob es ja ist eine lange Weg nach der zweiten Bundesliga. So fühlt es auf den Moment. Nein, ich hatte nicht das Konzept oder die Idee, dass wenn ich Potsdam anschaue, dass es etwas anderen soll. Mit dieser Taktik, mit diesem Training, mit diesen Spielerinnen, wie die spielen. Ja, er muss etwas, ja, ändern. Anders, ja, dann wäre es sehr, sehr schwer, Punkte zu haben. Nicht allein jetzt, aber auch in der Rest von Tabelle und Saison. Ja, ich weiß es nicht, was es gibt jetzt in Potsdam. Ich weiß nicht, was Nina darüber zu sagen hat, aber ja, ich finde es schwer.
Total. Das sind einfach so viele Baustellen da an diesem Verein. Mir fällt es auch extrem schwierig, irgendwie was Gutes zu sehen. Und das, obwohl ich wirklich das eigentlich nicht so gerne mag, so früh auch schon Vereine abzuschreiben oder
Ja.
Urteile zu fällen. Aber bei Turbine ist das echt richtig, richtig schwierig, da nicht jetzt schon zu sagen, das Kind ist in den Brunnen gefallen. Seht zu, dass er irgendwie halbwegs okay und ohne allzu viele Verletzte durchkommt. Ja, ich meine, das ist ein komplett neues Team. Die ganze Farce, was da im Hintergrund abläuft, kommt mit dazu. Ich finde auch, dass man den Spielerinnen auf dem Platz irgendwie so eine Hoffnungslosigkeit auch ein bisschen anmerkt. War dann auch diese gelb-rote Karte für Kramer irgendwie bezeichnet, innerhalb von 4 Minuten gelb und gelb-rot bekommen, weil sie irgendwie halt so sauer war und an der Seitenlinie gemeckert hat. Finde ich sehr bezeichnend und das merkt man einfach und deswegen ist da, also ja, auch im Spiel nicht so der Wille zu sehen. Die machen tierisch viele Fehler. Taktisch erkenne ich da auch nicht wirklich einen Plan. Das ist, boah, ja, schwierig.
Ja, und dann kommt eben Verletzungspech noch mit dazu.
Ja,
Also
das.
Sissoko konnte jetzt endlich mal wieder spielen, musste noch vor der Halbzeit wieder verletzt raus. Wir wissen jetzt zum Stand der Aufnahme noch nicht, wie schlimm das war, aber definitiv war es eine Schwächung, weil Sissoko, Kuznetsov, Rose, das waren so die drei bei denen ich das Gefühl hatte, die versuchen, etwas zu machen, sich anzubieten, anspielbar zu sein, dagegen zu halten. Und dann war eine der wichtigsten davon, nämlich Sissoko, dann auch nur eine Hälfte wieder auf dem Platz. Und dann war es eben genau das, wie du es beschrieben hast, Marc, das ist mir nämlich auch aufgefallen. Wenn Leverkusen im Angriffsdrittel ins Angriffsdrittel gekommen ist, es wurde immer gefährlich. Vor allem über den linken Flügel, also Baings und Fuso haben da so ein tolles, jetzt wollte ich gerade sagen Dreieck sagen, aber zu zweit ist es ein bisschen schwierig, ein Dreieck zu bilden. Elisa Sens ist immer wieder noch mit dazu gekommen, auch Afavi war immer wieder auf dem Flügel. Also da wurde es immer wieder gefährlich. Hat allerdings dann doch auch noch das wichtige Distanzschuss 2:0 gebraucht, dass dieses Spiel zu war. Also es gab eine Phase Anfang der zweiten Hälfte, da kam Leverkusen mit dem Pressing Potsdams nicht so gut zurecht. Da gab es auch die größte Chance für Weidauer in der 47. Minute und dann war es eben erst ein sehr, sehr schönes Tor von Elisa Sens mal wieder, das mitten in diese gute Phase von Potsdam hinein dann dieses Spiel dann auf Leverkusener Seite hat kippen lassen. Wie hat dir denn die Mannschaft von Robert de Pau gefallen?
Ja, okay. Ich denke nicht, dass die sehr gutes Spiel hat gemacht, aber ja, die Spieler okay und die Taktik, die war auch richtig okay. Die Lösung nicht super, super gut zu sein, das Sieg zu bekommen. Aber ja, mich auch nicht, war auch nicht eindrückweckend oder so etwas, nicht speziell. Das war ein sehr professionelles Spiel in dem Sinn, dass die alles gemacht haben, um 3 Punkte zu holen, aber nicht mehr. Und ja, das ist, wie ich es fand, in diesem Spiel. Ja.
Professionell finde ich da ein gutes Wort dafür. Also halt nur diszipliniert dabei gewesen. Und für Potsdam ist es dann natürlich auch echt irgendwie so, das ist alles irgendwie gerade Mist und dann hast du halt auch noch Pech. Blöder Spruch, aber ist dann halt auch noch so, wenn du mal eine ganz gute Phase hast, dann kommt direkt irgendwie der Gegentreffer. Also, und Max, du hast ja auch schon die Distanzschüsse oder den Distanzschuss angesprochen. Ich fand, da waren auch echt ein paar richtig schöne dabei, die teilweise auch nicht immer reingegangen sind natürlich, aber aus der zweiten Reihe da die Schüsse fand ich schon ganz stark bei Leverkusen.
Ja, da haben sie definitiv eine Stärke und das, obwohl mit Wellmann im Tor der Potsdamerin noch jemand stand, die da gut dagegen gehalten, Vanessa Fischer ist schon wieder ausgefallen, hat zum vierten Mal inzwischen Corona, also das kommt auch noch mit dazu, zum Verletzungspech kommt auch noch Krankheitspech bei Potsdam mit dazu. Ja, bei Leverkusen, das ist jetzt nur so ein Detail und das ist jetzt für dieses Spiel nicht wichtig, aber ich habe mich zwischendurch schon gefragt, warum man unbedingt in einem 3-4-3 spielen muss, wenn der Gegner ja gar nicht hoch anläuft. Also in der Phase anfangs der zweiten Hälfte, da hat es 3-4-3 geholfen, weil da hatte man eine Anspielstation mehr und konnte irgendwie die Gegnerin ein bisschen breiter ziehen, aber ansonsten hat es das eigentlich gar nicht gebraucht und gefühlt hätte da noch eine weitere Spielerin im Mittelfeld ganz gut getan, dann hätte man vielleicht auch den anderen Flügel immer mal wieder nochmal einbinden können, nicht nur den von Fuso, die eben auch einfach ein sehr gutes Spiel gemacht hat, also wird das jetzt nicht negativ gegen sie verwenden. Aber das war so ein Gedanke, den ich hatte. Allerdings könnte ich jetzt auch verstehen, wenn Robert de Pau sagt, naja, es lief jetzt ergebnistechnisch jetzt nicht so ganz doll in den letzten Spielen. Also gegen Hoffenheim 2-mal verloren, einmal in der Liga, einmal im Pokal, dann jetzt gegen Eintracht Frankfurt. Vielleicht bleibt man dann lieber erstmal bei dem, was man favorisiert. Naja, es geht jetzt weiter beim FC Bayern für Leverkusen, die 12 Punkte jetzt haben nach diesem Spiel und für die Turbine wartet noch das Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt. 5:25, 1 Punkt erster mit 6 Punkte Rückstand schon auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz. Also da zieht sich die Schlinge so langsam zu. Wahrscheinlich wird es eine historische Saison, der wir da gerade zugucken bei der Turbine. Ja, aber es wurde auch schon alles, glaube ich, dazu gesagt, was man dazu sagen kann.
Ich finde es irgendwie auch, wenn ich kurz zwischengrätschen kann, auch richtig fies irgendwie für Potsdam jetzt eben in so einer Situation und auch das letzte Spiel der Saison gegen Eintracht Frankfurt zu machen. Also wenn du den ganzen Mist jetzt gerade hinter dir hast und wirklich vermutlich fiebern die Spielerinnen sehr auf die Winterpause zu und dann jetzt zum Abschluss nochmal Eintracht Frankfurt. Uff.
Ist ein guter Punkt. Andererseits muss man sagen, leider ist jeder Gegner gerade uff für Turbine Potsdam. Also
das stimmt auch wieder.
Es ist einfach eine ganz, ganz fürchterliche Saison. Besser läuft die Saison für den SV Meppen. Der konnte vor über 1100 ZuschauerInnen nämlich gewinnen gegen den ersten FC Köln und damit jetzt schon den vierten Sieg einfahren. Meppen ist so ein bisschen das Werder Bremen der letzten Saison. Man schafft es mit einer Tordifferenz von 8:9 immerhin 12 Punkte herauszuspielen, also 4 Siege mit 8 Treffern. Nicht schlecht, das ist eine gute Quote. Am Ende wurde allerdings auch sehr viel über eine Schiedsrichterentscheidung gesprochen. Da habe ich auch noch einen Ton mitgebracht, denn die Kölnerinnen durften dieses Spiel nicht in Gleichzahl beenden. Nina Zawitowska hat die zweite gelbe Karte gesehen, nachdem sie die schnelle Ausführung eines Freistoßes blockiert hat. Und es wirkte ehrlich gesagt so ein bisschen, als ob Christine Weigert, die Schiedsrichterin, nicht mehr auf dem Schirm hatte, dass sie schon mal in der ersten Hälfte verwarnt hatte. Aber es war ja nicht nur diese Unterzahl, die Köln Probleme bereitet hat, sondern wir können ja auch noch über einen verschoffenen Strafstoß sprechen, den man danach hatte. Also eigentlich gab es ja noch die Chance, mit 1:0 in Führung zu gehen in Unterzahl. Warum hat es denn Köln nicht geschafft, hier was mitzunehmen?
Oh, da ist jetzt ganz viel drin, also zu der Schiedsrichterin-Entscheidung. Das fand ich auch super, super schade, weil das natürlich ein sehr schlechtes Licht wirft. Und das ist einfach super, also diese ganze Situation war irgendwie total skurril, weil du ja wirklich, das hast du ja auch schon gesagt, man hat es gesehen, wie sie erst die gelbe zückt und dann schon weitermachen will und dann aber ratter und auf ihren Zettel guckt und merkt, ah shit, da ist ja schon eine gelbe mit drauf. Und ich glaube, das ist aber dann auch wieder komisch, wenn sie das gewusst hätte, dann hätte sie die zweite gelbe vermutlich gar nicht gegeben. Andererseits, das ist nun mal eine gelbe gewesen, wie Zawitowska sich da in den Freistoß sozusagen reingestellt hat und verhindert hat, dass der schnell ausgeführt wird, einfach gestört hat. Das ist, finde ich, schon eine gelbe. Bloß zu viel dann irgendwie, um sie vom Platz zu stellen. Aber ja, wenn es eine gelbe ist, dann muss es ja so sein. Also finde ich irgendwie ganz, ganz schwierig. Der Elfmeter von Islaka, der war einfach auch echt nicht gut geschossen. Was genau da falsch gelaufen ist, ich finde es auch irgendwie ganz schwierig bei Köln gerade. Es ist so ein bisschen wie bei Frankfurt, habe ich das Gefühl, dass sie auch echt gut gestartet sind und jetzt so ein bisschen nachlassen. Aber vielleicht ist es auch so ein Ding, dass da Erwartungen aufgebaut worden sind und jetzt sich das wieder einpegelt, sozusagen in die Realität rein. Die Realität sollte für Köln trotzdem vermutlich nicht sein, gegen ein Aufstiegsteam zu verlieren. Aber Meppen macht es auch einfach echt gut. Also ich finde es auch in den letzten Spielen immer total toll zu sehen, wie die sich da reinarbeiten in diese Spiele und ja ihren Plan einfach durchspielen und das eben gut bei rumkommt.
Aber wirklich.
Ja.
Lass mal noch kurz Marc bei Köln bleiben. Ich spiele mal kurz den Ton ein von Sascha Glas, den er nach dem Spiel Magenta Sport gegeben hat. Denn ihr werdet es hören, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich fand ihn da sehr deutlich in seiner Wortwahl. Deswegen möchte ich das hier nochmal einspielen. Wir hören mal, was er gesagt hat. Und Marc, dann darfst du danach mal deine Gedanken zum ersten FC Köln und wenn du magst, auch zur Schiedsrichterentscheidung ergänzen.
Ja.
Ja, ich glaube, dass wir sehr gut ins Spiel reinkommen sind, gerade die erste Viertelstunde. Ich glaube, so wie wir es auch spielen wollen, haben wir es gespielt. Dann nicht ganz so zwingend auch. Haben ein paar 50-50-Bälle immer mal wieder an Meppen verloren, haben wir in der zweiten Halbzeit gesagt, dass wir dann nochmal eine Schippe drauflegen müssen. Ich hätte auch ein sehr gutes Gefühl gehabt, glaube ich, wenn wir es zu 11 spielen, dass wir noch eins machen. Hatten wir ja nochmal die Chance von Alena, dann von Mandy den Elfmeter. Ich muss sagen, dass die Schiedsrichter eine absolute Vollkatastrophe ist. Ich bin richtig sauer und angepisst, muss ich sagen. Weil nur von der vierten Offiziellen sich dauernd alles sagen zu lassen, überhaupt das Spiel nicht im Griff gehabt. Sie wusste überhaupt nicht, was sie zu tun hat, ob sie für blau oder für rot pfeifen soll. Dann gibt sie da gelb-rot, wenn du sie gibst. Dann gib auf der anderen Seite auch gelb-rot, war mindestens zweimal der Fall. Das kam dann noch dazu an dem heutigen Tag. Wir wissen selber, dass wir nicht alles richtig gemacht haben heute, aber sowas geht nicht. Wir reden von Professionalisierung in der Liga und dann hast du sowas auf dem Platz. Das ist eine Frechheit, muss ich sagen.
Sehr deutlich, wie er sich da geäußert hat, Marc.
Ja, ich denke, da sind zwei Sachen wichtig. Trainer sind immer etwas positiver als die Realität. ja, das ist ja immer. Ja, wir haben gut gespielt. Ich denke, 50-50 Balle. Ja, okay. Ich denke, Köln ist auch eine. Jeden Spiel ist eine Überraschung. Es wäre sehr gut oder etwas enttäuscht sein. So, ja, ich bin nicht komplett da mit, was der Trainer sagt, aber die gelb-rote Karte, ja, ich denke, dass es ist etwas komisch zu sehen und ja, schwierig auch negativ für den FC Köln, aber auch, ja, das sind die Reglemente und gelb ist gelb und die Spielerinnen sollten niemals in die Position kommen, dass sie die gelbe Karte kriegen konnte. Und ja, um Rot zu bekommen für so etwas, ja, das ist ernst. Aber und ja, ich denke, das ist nicht die einzige Aktion von der Schiedsrichterin, das nicht gut war, aber dann, ja, total gibt es dann ein negatives Bild von der Schiedsrichterin und ja, aber er war sehr klar über die Professionalisierung von dem Sport und dann, ja, gibt das sowas auf Platz, ja, das ist auch ja ziemlich etwas vom Trainer zu sagen, denke ich, auch um, ja, wenn du Niederlage hast, dann ist immer schwer zu handeln, aber ja.
Ich glaube auch, dass es ja eben sehr emotional geprägt war, natürlich. Ich finde es auch ehrlich gesagt ein bisschen unfair der Schiedsrichterin gegenüber, weil die halt nicht noch, also nicht so viele Möglichkeiten auch einfach haben wie die Spielerin. Und klar muss dann vom DFB da auch mehr kommen, auf jeden Fall, vor allem was die Bezahlung angeht, finde ich auch. Trotzdem ist es, also Sascha Glas hat schon im Grunde recht. Ich finde aber, dass man es besser in Worte packen kann. Auf der anderen Seite wieder nach dem Spiel sehr viel Emotionen mit dabei. Aber ich fand das irgendwie ganz interessant, weil da sieht man halt wirklich, wirklich doll, dass ja der Unterschied zwischen dem Spiel auf dem Platz und den Schiedsrichterinnen manchmal schon recht doll ist. Also dass sie da vielleicht nicht so unbedingt mitkommen, in einigen Situationen, jetzt nicht bei allen, um Himmels Willen, aber manchmal sieht man das schon. Ich ja, finde es total schwierig, weil man das sieht, aber ich habe mit Riem Hussein gesprochen letzte Woche bei die 45 und sie meinte aber auch, ja, dass sie findet, dass wir da schon auf einem ganz guten Weg auch sind bei den Schiedsrichterinnen. Aber es ist eben ein Weg, der ein bisschen dauert.
Ja, und ich meine, wer weiß, wie über das Ganze gesprochen worden wäre, wenn Mandy Islacker den Strafstoß nicht verschießt und Köln eben nicht seine sechste Niederlage holt. Ich glaube, das kommt eben auch noch mit dazu, also das soll jetzt nichts relativieren, aber Sascha Glas muss auch einfach sehr genervt sein von diesen bisherigen 9 Spielen. Man hat 6-mal verloren, 3-mal nur gewinnen können, 9 Punkte hat man damit, das sind 6 Punkte Vorsprung auf Werder Bremen und da muss aber eigentlich mehr drin sein für Köln, selbst wenn man versucht, seine Erwartungen ein bisschen zu drosseln. Also wenn man sagt, naja, man kann jetzt vielleicht auch nicht in jeder Saison gleich den nächsten Schritt erwarten, aber was mir jetzt schon öfter aufgefallen ist, und das war in dieser Partie auch wieder so, wie es jetzt gegen Wolfsburg war, das weiß ich nicht, das habe ich nur so nebenher laufen lassen, aber Köln spielt im Spiel nach vorne immer wieder in einer merkwürdigen Struktur, beziehungsweise manchmal erkenne ich die Struktur gar nicht. Also immer wieder schaffen es Spielerinnen, sich mit dem Ball selbst zu isolieren. Also in dem Spiel war es natürlich wieder Ellie Gudow, die mal wieder so die wichtigsten Einzelaktionen hatte und die dann auch gefährliche Flanken nach innen geschlagen hat. Und da war es dann auch knapp, dass Köln da dann zum Teil nicht zum Torabschluss gekommen ist. Das fließt dann gar nicht ein. Die Torschussstatistik hätte aber sehr gefährlich werden können oder war auch sehr gefährlich. Aber wenn man sich anguckt, welche Optionen hatte eigentlich Ellie Gudow, als sie da in ihr Dribbling gegangen ist, dann war das, ach so, ja nee, die hätte einmal komplett abbrechen können und nochmal nach hinten spielen können, direkt vom gegnerischen Tor weg, oder sie muss eben in dieses Dribbling gehen. Und das ist mir jetzt schon wirklich häufiger aufgefallen, dass einfach manche Räume nicht gut besetzt sind, dass es wenige Passoptionen gibt. Das ist ein ganz anderes Spiel als zum Beispiel der SC Freiburg, spielt das komplett anders im Vergleich zum ersten FC Köln. Das ist ein großer Unterschied Und ich glaube, da liegt noch extrem viel Arbeit für den FC, weil nämlich auf der anderen Seite der SV Meppen dann auch ein Team war, da lief jetzt auch nicht wirklich alles toll in diesem Spiel. Und es stimmt auch, dass Köln, glaube ich, überlegen war in vielen Phasen dieses Spiels. Aber was sich bei Meppen dann verändert hat, war, ach ja, wir haben dann Andrade eingewechselt und die ist halt einfach schnell, die können wir tief schicken. Und so fällt ja dann letztlich auch dann das 1:0. Super Pass von Schulte auf Andrade, die legt dann noch einmal quer und dann ist das direkt der Treffer. Und bei Meppen hatte ich eher so das Gefühl, dass sie so eben Strukturen hatten und dass die Spielerinnen nicht immer auf sich allein gestellt waren, sondern Josten, Moreito und Morgreth und Maxuti, die haben das schon ganz gut versucht, miteinander Chancen herauszuspielen. Und dann war es zwar eine individuelle Einzelleistung von Andrade und Schulte, die das 1:0 ermöglicht, aber die Basis dafür, fand ich, war viel breiter als bei Köln. Und das finde ich schon, ist ein interessanter Befund beim Aufsteiger gegen eben jemanden, der jetzt zwar auch nicht etabliert ist in der ersten Liga, aber ja in der letzten Saison sehr gut gespielt hat.
Voll. Ich finde es total interessant, was du eben gesagt hast, dass sie sich so isolieren, weil so genau habe ich darauf noch gar nicht geachtet. Ich habe auch irgendwie gemerkt, so irgendwie ist es da komisch, aber da muss ich in Zukunft mal ein bisschen besser auf genau das gucken, was du gerade gesagt hast. Also ergibt auf jeden Fall Sinn. Und weil du Andrade auch nochmal gesagt hast, die finde ich ja so, so klasse. Also dieser Pass auch davor, vor dem Tor. Und das finde ich bei Meppen dann auch voll gut zu sehen, dass sie sich eben an diese Strukturen gehalten haben und nicht nervös geworden sind, großartig, sondern halt das durchgezogen haben und dann in der 86. kommt dann eben doch noch das Tor mit rum.
Ja, Meppen ist das Eichhörnchen der Liga. Die holen sich irgendwie immer ihre Siege. Ich habe es ja schon besprochen, mit welchem Torverhältnis. Und so sind es jetzt eben 12 Punkte. Damit hat man 9 Punkte Vorsprung nach 9 Spieltagen auf den Abstiegsplatz, auf dem der SV Werder liegt. Da ist es jetzt dann auch nicht mehr ganz so schlimm, dass man als nächste Partie jetzt dann beim VfL Wolfsburg antreten wird. Also jetzt nicht unbedingt damit rechnen kann, dass man da jetzt wieder mit 1:0 durchkommt. Für den ersten FC Köln, der auf Rang 9 bleibt mit 9 Punkten, geht es jetzt dann gegen den SC Freiburg in ein durchaus wichtiges Heimspiel. Die gute Nachricht für alle Köln-Fans allerdings ist, wenn man gewonnen hat, dann in der Regel zu Hause oder der Gegner war Wolfsburg, so war es bisher in der Saison. Alle 3 Siege sind zu Hause erzielt worden und das 4. Heimspiel, das war eben dann ein 0:4 gegen Wolfsburg, jetzt dann am letzten Wochenende. Damit kommen wir zur letzten Partie, über die wir noch sprechen wollen. Nina, da wirst du wahrscheinlich einen genauen Blick drauf gehabt haben, denn es war unter anderem auch Werder Bremen involviert. Die haben am letzten Wochenende, wir haben es vorhin schon mal kurz angesprochen, im Weserstadion mit 1:2 gegen den SC Freiburg verloren und auch jetzt bei der SGS Essen hat es nicht zu einem Sieg gereicht. Es hat auch mal wieder nicht zu einem Tor gereicht. 0:0 endet dieses Spiel am Ende. Damit bleibt Werder bei 3 Punkten und Essen bei 7 Punkten. Also die beiden haben einen Unterschied von 4 Punkten zueinander. Wie haben dir denn beide Teams gefallen?
Ja, ich fand, das waren schon unentschieden, aber ein paar Tore hätte es schon auch geben können. Und nochmal zum Spiel der letzten Woche, weil ich da wirklich nicht aufhören kann, drüber zu reden, wie toll das da war. Ich hatte wirklich, ich habe es leider nur vom Fernseher sehen können. Ich hatte so Gänsehaut, als die Mädels auf den Platz gekommen sind und die Ost komplett voll war. Und das war fantastisch. Und dann den Wechsel eben vom Weserstadion dann zum Stadion in Essen, wo es ja wirklich quasi halb leer war, muss auch ein bisschen schwierig sein. Bei Werder haben ja Borbe und Schichtl gefehlt und die fehlen auch bis Ende des Jahres. Ich habe mir erst große Sorgen gemacht wegen Borbe, weil die ja im Tor bei Werder wirklich, finde ich, echt ziemlich gut ist. Gefällt mir da sehr, sehr gut. Aber Edzold, die ist 18, die Ersatztorhüterin dann für sie, die hat auch ein wahnsinnig gutes Spiel gemacht, fand ich. Also er hat wirklich bei einigen Situationen, wo Werder eben ja die Feldspielerinnen so ein bisschen wieder Zeit gebraucht haben, sich zu sortieren, was bei Werder irgendwie immer mal wieder so ist, finde ich, dass die teilweise sehr, sehr gute Phasen haben, wo sie einem Plan nachgehen und den durchziehen und auch viel, viel machen einfach mit dem Ball und auch gegen den Ball. Und dann haben sie aber wieder Phasen, wo das irgendwie alles gar nicht funktioniert. Und da war dann Edzold eigentlich immer da. Ich fand, Essen hat es auch phasenweise sehr, sehr gut gemacht. Also es war, fand ich, ein ganz gutes Spiel, trotzdem so zum Angucken. Vielleicht ist es auch wirklich nur so aus meiner Werder-Brille, kann auch sein. Aber ja, letzten Endes dann chancenmäßig doch auch nicht so viel passiert. Also es war eher so ein Hin und Her im Mittelfeld, fand ich. Super schade, das fand ich, hätte schon ein paar Tore auch verdient gehabt. Ja.
Auch hier hatten wir ja unter anderem einen Strafstoß, der verschossen wurde in der 86. Minute. Kowalski hätte da das 1:0 machen können. Ja, Marc, dann brauchen wir natürlich dich als Neutralen. Wie gut oder schlecht fandst du denn dieses Spiel zwischen Essen und Werder?
Nicht schlecht, aber sich auch nicht das beste Spiel. Ja, ich denke, dass zwei Teams, die vielleicht Tore machen könnten in dieses Spiel, aber ja, taktisch war es auch nicht zu viel unterschieden. Und ja, wie ich denke, ich habe es auch heute schön gesagt, Teams könnte das Spiel wirklich mit einer Ecke drehen oder zu ihren Gunsten entscheiden. Und das hat man bei Essen auf dem Pfosten wieder gesehen, aber ja, ich denke, das ist, war ein so ein Entertaining war es okay, aber es war nicht ein bestes Spiel und ich weiß nicht genau, if, weil ein Team ja gewinnen soll, aber ich denke, ja, es war okay. 0-0 ist eine gute Leistung von beiden. Denke ich, für dieses Spiel.
Hilft halt beiden nicht so wirklich weiter.
Naja gut, eher nach Essen, ne? Die haben den Abstand nach unten gleich halten können. Aber klar, ich meine, Essen ärgert sich natürlich über den Pfostenkopfball von Nina Rälke in der 50. Minute und über den verschossenen Strafstoß von Natascha Kowalski. Und Werder, ja, bei Werder gibt es nicht so viel, über das man sich, glaube ich, ärgern kann, weil es halt dann doch wieder wenige Chancen waren. Also 5 Schüsse waren es am Ende. Ich glaube, dass Maja Sternert die größte Chance hatte, wenn ich mich gerade richtig erinnere, deren Schuss war aber so ein bisschen zu drucklos. Es ist so ein bisschen schade, weil das schien so quasi vorgezeichnet zu sein, dass die Offensive ein Problem sein könnte für Werder. Jetzt hat man wieder nur 5 Tore erzielt, aber also ich habe es in diesem Spiel ehrlich gesagt mir auch wieder gedacht, dass ja, also dass der Gedanke einfach war, na, es wird halt schwierig, ohne Stürmerinnen, die einfach einen sehr guten Abschluss haben, schießt man dann eben auch keine Tore. Und die wenigen Chancen, die man hatte, die waren alle ganz gut, weil man immer eigentlich irgendwie geschafft hat, hinter die letzte Abwehrkette zu kommen, aber die Abschlüsse fand ich dann meistens nicht so gut.
Ja, und genau das ist es. Also ich finde auch, dass sie es teilweise in der Vorwärtsbewegung schon okay machen, bis gut, aber diese letzten Entscheidungen sind dann ja meistens einfach nicht die richtigen oder dauern zu lange und sind dann schon wieder verpufft. Ich glaube, dass da auf jeden Fall auch eine Rolle spielt, dass die ja, Spielerinnen teilweise auch sehr jung sind und noch nicht so wahnsinnig viel Erfahrung haben. Das wird auf jeden Fall eine Rolle spielen. Es ist irgendwie total schade, weil ich finde, man sieht schon, dass sich da was entwickelt bei Werder, aber es dauert eben auch sehr lange und dann sieht es manchmal eben auch ziemlich wild aus. Also man sieht schon, dass sie machen und wollen und so als Team auf jeden Fall zusammenwachsen und sich unterstützen wollen, aber das hat dann so eine, finde ich, sowas Aufgeregtes irgendwie, was Hippeliges. Nicht mit so einer klaren Struktur, von der wir ja auch schon öfter gesprochen haben bei anderen Spielen. Es geht dann nicht mit so einer klaren Struktur nach vorne, sondern irgendwie ganz wild. So, wir sind jetzt am Ball und wir wollen jetzt nach vorne und wir machen es unbedingt und Und das ist dann eben schon auch ein Problem.
Und auf der anderen Seite, Marc, haben wir die SGS, die ja auch nicht den einfachsten Start in die Saison hatte. Also es gab ein 1:0 gegen Meppen, aber für 6 Spieltage war das der einzige Sieg, den man hatte. Und dann hat man noch gegen Potsdam gewonnen. Also Essen war bisher so das Team, das immer gegen die Teams gewonnen hat, gegen die man auch gewinnen musste. Nämlich Meppen ein bisschen glücklich, dann jetzt eben Potsdam und im Pokal einmal gegen Werder 1:0 gewonnen und jetzt eben dieses 0:0. Wie gefällt dir denn das, was in Essen gespielt wird?
Ja, richtig gut. Ich denke, wie du sagst, die haben die Spiele gewinnen, die muss gewinnen. Und ja, das ist das Richtige für, ja, so Frau erste Bundesliga zu bleiben. Und ich denke, ja, ein Punkt ist nicht wünschlich, aber ja, gegen die Teams mit ähnliche Qualität, die machen die Leistungen sehr gut. Und das ist ja die Basis auf für erstens zum Bilden, zum Bauen Richtung ja, nächste Saison und Zukunft. So, ja, ich denke, das ist richtig gut, was die machen jetzt. Hm.
Ja, ja, und bei Essen habe ich nämlich ehrlicherweise einen ähnlichen Gedanken gehabt, wie du es jetzt auch gerade bei Werder beschrieben hast. Wenn bei den Chancen, die Baas, Endemann und dann auch Meier hatten, da war es auch hin und wieder so, dass ich das Gefühl hatte, okay, jetzt noch einmal querlegen und nicht gleich schießen, dann könnte es noch viel gefährlicher werden. Also auch so eine gewisse Aufgeregtheit, die man da hatte. Also ich weiß nicht, Nina, wie du die SGS gesehen hast, aber man hat sich ja sehr schöne Chancen herausgespielt. Man hat es auch wie immer geschafft eigentlich, die immer gleichen Spielerinnen sind eben auch immer irgendwie in torgefährlich bei Essen. Nur es hat eben diesmal nicht geklappt gegen Werder. Vielleicht eben auch, weil man, gut klar, Strafstoß verschossen, aber hat dann ein bisschen zu, ja, wenig abgeklärt da dann war oder klinisch, wie es vorhin Marc besprochen genannt hat.
Ja, gehe ich voll mit. Ich fand auch klinisch genau einen guten Begriff da und ja, ich fand, bei Essen hat man schon, wenn sie dann so eine gute Phase wieder hatten, ehrlich gesagt ein bisschen mehr Struktur gesehen als bei Werder. Aber ja, auch wieder viele technische Fehler auch mit drin und das letzte bisschen, wie du genau gesagt hast, hat nicht geklappt. Zum Elfer, das fand ich auch noch irgendwie ganz interessant, was ihr davon haltet, weil ich muss ehrlich sagen, ich fand das, also Riem Hussein war die Schiedsrichterin, aber da fand ich, war das eine ziemliche Fehlentscheidung, weil Hausiger hat da den Ball aus kürzester Entfernung an die Hand geschossen bekommen und sie war gerade dabei, sich wegzudrehen und da kann sie halt wirklich gar nichts dafür und ja, also was soll sie sonst machen mit der Hand und das fand ich bisschen dolle hart und vor allen Dingen, weil Selina Hausiger halt auch noch die fünfte Gelbe war.
Stimmt, das hatte ich gar nicht im Blick. Also ich finde auch, dass es eher kein Strafstoß war. Ich glaube auch generell, also jeder, der den Videobeweis kritisch sieht bei den Männern, der soll einfach mal ein paar Spieltage Frauen sich angucken. Es gibt einfach wirklich klare Fehlentscheidungen oder zumindest Szenen, wo man sich denkt, ah, wenn man das jetzt nochmal einspielen könnte, ich glaube, da würde die Schiedsrichterin komplett anders entscheiden und das hat immer mit Strafstößen zu tun und auch in dem Fall war es, glaube ich, auch so. Also ich finde auch, dass es kein Strafstoß war, es war dementsprechend dann auch ausgleichende Gerechtigkeit, dass Kowalski den an die Oberkante der Latte schießt, aber an jedem Spieltag fällt mir das auf. Ich war auch bisher nie der große Freund des Videoassistenten, aber man sieht halt im Vergleich zwischen Männer- und Frauenfußball sehr gut, diese ganz groben Schnitzer, die nimmt er halt wirklich weg, auch wenn es natürlich immer noch die Ausnahme von der Ausnahme gibt und über die ärgern wir uns dann alle sehr, zu Recht auch, aber ja, also und da gab es an diesem Spieltag, also ich war das nicht beim Leverkusen-Spiel, hätte es auch noch einen Strafstoß, glaube ich, geben müssen, relativ klar, beim Freiburg-Spiel war es so, dass das eine Tor, was aberkannt wurde, das wurde nie wirklich aufgelöst, ob es wirklich abseits war und das Tor, das gezählt hat, da war man nicht sicher, ob der wirklich hinter der Linie war, also es ist wirklich.
Das sind alles so Sachen, wo man sich denkt, mit mehr Kameras, einem besseren Setup insgesamt, wäre das schon mal hilfreich, dann könnte man das vielleicht auch einfacher sehen von der Linie, wenn man dann nochmal eine zusätzliche Einstellung hätte, aber eben auch genau das gleiche habe ich mir gerade heute auch wieder gedacht, wie negativ der VAR gesehen wird bei den Männern und aber wenn man das dann bei den Frauen sieht, sieht man auch, wie hilfreich der sein kann und dass man sich wirklich mittlerweile an einigen Situationen denkt, hätten wir den doch auch hier.
Hm. Und ich finde, gerade in der Strafraumbewertung gibt es schon, also ich kann mich jetzt schon wirklich an sehr viele Strafstöße erinnern, die nicht gegeben wurden, wo die Schiedsrichterin auch gut stand, eine gute Sicht hatte und einfach die Bewertung einfach in dem Moment nicht gut war. Vielleicht gibt es da auch nochmal einen Unterschied zum Männerfußball, da bin ich aber nicht tief genug drin, also was eben quasi auch die Ausbildung der Schiedsrichterinnen angeht. Vielleicht bekommen die auch weniger Hilfe von ihren Linienrichterassistentinnen und der vierten Offiziellen oder zu viel, wie Sascha Glaser ja sagen würde, bei sich und seinem Spiel. Also es gibt aber auf jeden Fall, also da ist auf jeden Fall was zu machen und ich habe mir, also ehrlicherweise, ich hatte den Gedanken, man will ja eigentlich gar nicht immer so mit dem Männerfußball vergleichen, aber in meinem Kopf passiert das halt dann eben doch ständig, weil ich eben ja auch bei den Männern jedes Spiel sehe und ich dachte mir, meine Güte, dieser Köln-Platzverweis, wenn der bei den Männern passiert wäre, da hätten wir wirklich 3 Tage lang über nichts anderes gesprochen und in dem Fall, glaube ich, ist es Glück, dass die Aufmerksamkeit auf den Frauenfußball da noch nicht so groß ist, aber es ist schon einfach. Also der Unterschied ist schon wirklich einfach krass zwischen beiden.
Ja.
Na, dann haben wir doch jetzt auch noch Schiedsrichter besprochen. Ich glaube, dann haben wir wirklich diesen Spieltag hier rund gemacht. Also Werder bleibt auf Rang 11, 3 Punkte. Man spielt jetzt noch zu Hause gegen Hoffenheim. Und für die SGS Essen, die mit 7 Punkten auf Rang 10 liegt, geht es jetzt dann zum MSV Duisburg. Da könnte man, also rein theoretisch mit einem Sieg, könnte man aufschließen zu den Duisburgerinnen, hätte dann auch 10 Punkte. Das sind die letzten beiden Partien dieser beiden Teams. Und dann wird sie auch vorbei sein, diese Rumpfhinrunde. Ich habe jetzt immer Hinrunde gesagt, aber ja, ein Spieltag fehlt. Aber ihr werdet es mir verzeihen, liebe Hörerinnen und Hörer. Den 9. haben wir besprochen, den 10. werden wir dann in der Schlusskonferenz in der nächsten Woche besprechen, hoffentlich mit vielen MVP-Stimmen von euch, lieben Hörerinnen und Hörern da draußen. Und ich danke jetzt meinen beiden Gästen sehr herzlich. Ganz herzlichen Dank an Nina Potzel vom Sportradio Deutschland und vom sehr empfehlenswerten Podcast Die 45. Da kann man auch fast jedes Wochenende ein interessantes Interview hören, möchte ich sehr empfehlen. Nina, danke dir, dass du mal wieder mit dabei warst im Rasenfunk.
Na, danke dir, Max. Ich habe mich sehr gefreut, dass du mich gefragt hast. Und genau, alle 2 Wochen kommen bei uns Interviewfolgen und dazwischen quatsche ich immer mit Josie Henning und Lena Lotzen über den Spieltag.
Also, wer das nicht hört, der ist selber schuld, da weiß man nicht warum. Und ganz, ganz herzlichen Dank und Gratulation, ich hätte das nicht so gut hinbekommen an deiner Stelle, an Marc Lamberts, der @LambertsMark, folgt ihm alle auf Twitter. Man kann ihn auch unterstützen, ich werde das alles verlinken. Er hat auch eine Patreon-Seite, da kann man sich für Fußballanalysen auch ein bisschen bei ihm monetär bedanken. Marc, ganz herzlichen Dank, dass du hier mit dabei warst im Rasenfunk.
Ja, danke. Hat mich sehr gefreut und hat viel Spaß gemacht und ja, danke.
Sehr schön. Ja, wenn du magst, darfst du jederzeit wiederkommen. Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke ich auch für eure Aufmerksamkeit. Das war der Rasenfunk Kurzpass Nummer 240. Alle Dinge, die ich angesprochen habe vorhin in der Begrüßung, findet ihr in den Shownotes. Also Link zum Buch, zur Lesetour, zum Rasenfunk-Kiosk, zur Rasenfunk-Supporters-Registrierung und natürlich zur MVP-Wahl. Mensch, da bin ich wirklich gespannt. Es ist nämlich gar nicht so einfach bei allen Teams, aber ich habe meine Stimme schon abgegeben. Ich bin gespannt, wie ihr dann abstimmt. Wir hören uns wieder in der Schlusskonferenz in der nächsten Woche. Erscheint in der Nacht auf Mittwoch. Bis dahin, bleibt gesund und macht es gut. Ciao.